Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Publizistin und Juristin Liane Bethnartz. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo und danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Frau Bethnartz, Hand aufs Herz, googeln Sie oft?
Ich google sehr, sehr viel bei allen Themen, die mich interessieren.
Also dann so auf dem Smartphone oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder rennen Sie dann zu Ihrem Laptop und unterbrechen ein Gespräch? Weil mich bestört es ja manchmal, wenn Leute dann sofort was wissen wollen und dann irgendwie jegliche Kommunikation torpediert ist.
Ich unterbreche keine Gespräche dafür, aber ich google einfach Sachen, die mich interessieren und klicke dann auch sehr gerne Google News, weil man dann den jeweils aktuellen Stand der Diskussion sehen kann und was es für neue Texte zu den jeweiligen Themen gibt.
Ja, spannend. Und ich frage das natürlich nicht in den luftleeren Raum hinein. Es gibt nämlich eine neue Übersicht über das, was die Deutschen am meisten gesucht haben in der Suchmaschine. Die Google Trends sind erschienen. Und die häufigste Warum-Frage, die gegoogelt wurde, lautet: Warum greift Russland die Ukraine an? Wüsste ich auch gern. Haben Sie das auch schon mal gegoogelt, Frau Bethnartz?
Ich habe es nicht gegoogelt, aber ich habe mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, in Form von Texten. Ich war selber in der Ukraine. Also gut, ich habe natürlich in gewisser Weise auch dazu gegoogelt, aber das hat sich jetzt nicht auf Googeln beschränkt, sondern ich habe halt auch Bücher gelesen, mit sehr vielen Experten gesprochen, um zu versuchen zu verstehen, was die Motive von Putin sind. Und ich glaube, inzwischen ist mir das ziemlich klar.
Vielleicht, wir haben jetzt natürlich in dieser Begrüßung nicht die Zeit, das sehr ausführlich zu erörtern, aber so die drei Stichworte, die Ihnen da wichtig sind, die Sie da rausgefunden haben beim erweiterten Googlen, sage ich jetzt mal.
Ach so, ja, es ist eine neoimperiale Vorstellung, dass man sich die Ukraine wieder einverleiben muss. Putin geht davon aus, dass es die Ukraine als so was im Prinzip gar nicht gibt. Er möchte das Land entukrainisieren. Zum anderen fantasiert er herbei, dass die NATO versucht, über die Ukraine letztlich Einfluss zu nehmen auf Russland und hat sein Land sukzessive in einen autoritären Staat, zunächst inzwischen eine Diktatur, verwandelt und sieht sich natürlich durch die Ukraine, die in die Gegenrichtung gegangen ist, vor allem seit der Maidan-Revolution, also sich hin zum Westen entwickelt, sich dadurch natürlich massiv bedroht, weil das so ein Gegenmodell zur russischen Gesellschaftsform ist, um die drei Gründe kurz zu nennen.
Gut zusammengefasst, Liane Bethnartz ist unser Gast heute Mittag und wir haben gerade von den Google Trends gesprochen und nicht nur die meistgesuchte Warum-Frage hatte mit dem Krieg von Russland gegen die Ukraine zu tun, mit dem Angriffskrieg, sondern der meistgesuchte Begriff ist eben auch Ukraine. Nicht so überraschend. Und wir setzen hier aber heute unsere eigenen, ja nicht Google Trends, sondern Deutschlandfunk Kulturtrends, würde ich sagen, und ordnen die Themen dieses Tages. Und es geht gleich um die Suchbegriffe Umsturzpläne und Reichsbürger. Schön, dass Sie zuhören. Und vielleicht sind Sie heute Morgen ja auch aufgewacht und hatten die vielen Eilmeldungen von Großrazzien in verschiedenen deutschen Städten auf Ihrem Smartphone. Es geht um Reichsbürger, die wegen des Verdachts der Zugehörigkeit oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung festgenommen worden sind. Sie sollen einen Umsturz geplant haben und mindestens ein aktiver sowie ehemalige Bundeswehrsoldaten sollen daran beteiligt gewesen sein. Und wir haben gleich einen Investigativjournalisten zugeschaltet, der an der Recherche beteiligt war. Aber erstmal die Frage an meinen Gast Liane Bethnartz. Was haben Sie gedacht, als die Eilmeldung bei Ihnen auf dem Smartphone aufgeploppt ist?
Ich habe immer gehofft, dass es nicht dazu kommt. Aber ich bin nicht so überrascht, weil diese Reichsbürgerszene sich zunehmend radikalisiert und schon lange Umsturzpläne hat. Und was mich besonders daran, zwar nicht überrascht, aber zugleich auch betrübt, da sprechen wir gleich nochmal drüber, dass es sich eben bei diesen beteiligten Personen um Leute mit durchaus ja sehr guter Ausbildung handelt, eine Richterin, ein Unteroffizier, ein Prinz. Und das, wovor ich schon lange warne, dass diese Radikalisierung weit in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht. Wir reden hier jetzt nicht über irgendwelche ganz obskuren Leute am Rand der Gesellschaft.
Ja, und wir wollen nochmal ganz genau schauen, über wen wir denn da reden und was da geplant war. Florian Flade arbeitet für das Investigativressort von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Herr Flade, Sie haben mitrecherchiert. Können Sie nochmal kurz zusammenfassen, was Sie rausgefunden haben?
Ja, also wir haben angefangen, uns im Spätsommer mit diesen Personen zu beschäftigen, weil wir gehört haben, dass die Sicherheitsbehörden sich diesen Personenkreis angucken. Und im Kern geht es um eine Gruppe, um ein Netzwerk von Menschen, die aus dem Reichsbürgermilieu stammen, aber eben auch aus diesem neuartigeren verschwörungsideologischen Milieu. Und da haben wir dann gesehen, da kommt ja, da kommen allerlei verschiedene Personen zusammen. Da sind Menschen dabei, die, da sind Anwälte dabei, da ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete dabei, aber eben auch ehemalige Angehörige der Bundeswehr, darunter auch Angehörige der Spezialkräfte KSK und der Fallschirmjäger. Und wir haben dann gehört, dass die Sicherheitsbehörden das durchaus als ernstzunehmende Bedrohung einschätzen, weil diese Personen untereinander darüber reden, wie sie einen Staatsstreich vollziehen können und wie sie zum Beispiel den Bundestag stürmen könnten, Politiker in Handschellen abführen und dass sie sich offensichtlich Waffen besorgen wollen.
Jetzt gab es viele Reaktionen aus der Bundespolitik. Viele haben erschrocken reagiert, aber auch Mut machen. Bundesjustizminister Marco Buschmann sagt, Demokratie ist wehrhaft. Liane Bethnertz, jetzt ist ja diese Nachricht, Sie haben es ja auch gerade schon angedeutet, dass ehemalige oder auch aktive Mitglieder der Bundeswehr rechtsextreme Verdachtsfälle sind, dass in Chatgruppen zum Beispiel rechtsextremes Gedankengut ausgetauscht wird, nicht unbedingt neu. Aber man muss die Behörden ja zugutehalten. Immerhin sind sie jetzt früh genug auf diese Gruppe aufmerksam geworden. Wie sehen Sie das?
Genau, also das ist ein hoffnungsvolles Zeichen. Ich war selber beim Herbstgespräch des Hessischen Verfassungsschutzes vor rund einem Jahr mit auf dem Podium. Und da ging es genau darum, verfassungsschutzrelevante Deliktimierung des Staates. Und offensichtlich nimmt der Verfassungsschutz, ist also nicht nur der hessische, sondern bundesweit, so ernst. Es war auch der Vizechef des Verfassungsschutzes mit auf dem Podium, dass sie doch wirklich genau hingucken und durch ihre Überwachungsmaßnahmen sehen, dass da Gefahr droht. Und man hat lange diese Reichsbürger-Szene unterschätzt und gedacht, das sind einfach nur irgendwelche Spinner. Aber eigentlich so richtig auf dem Schirm der Behörden ist das schon seit 2016. Da gab es diesen Polizistenmord in Georgensmünd in Bayern. Da wurde jemand erschossen von einem Reichsbürger und seither hat man das auf dem Schirm. Und ganz kurz, um die Zahlen mal zu nennen, ich habe es extra rausgesucht, im Verfassungsschutzbericht, aktuell ist die Rede von 21.000 Reichsbürgern, davon sind rund 1.100 Rechtsextremisten und das gewaltbereite Potenzial umfasst 2.100. Und offensichtlich werden diese Leute doch genau ins Visier genommen.
Herr Florian Flade, nochmal zurück auch zur Recherche. Die Mitglieder der Gruppierung, die wollten ja offenbar auch den Chef ihrer Gruppe dann nach einem möglichen Umsturzversuch zum Staatsoberhaupt machen. Von diesem gewaltsamen Umsturzversuch haben wir ja schon gesprochen. Und was ja besonders hängen bleibt, ist doch auch die Abstrusität dieser Geschichte. Da ist ein Adliger mit Schloss dabei, da sind ehemalige KSK-Soldaten dabei, da ist eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete dabei. Und ihr Artikel in der Süddeutschen Zeitung hat die Überschrift »Der Prinz, der Putsch und der Pöbel«. Das klingt ja fast schon ein bisschen märchenhaft, aber inwiefern hätten Sie denn so ein ja abstruses Szenario vorher für möglich gehalten?
Also man ist ja einiges gewöhnt, wenn man als Journalist sich mit Extremismus und Terrorismus beschäftigt. Da ist ja viel passiert in den vergangenen Jahren und auch neue Phänomene tauchen auf. Diese sehr wilde und obskure Mischung habe ich selbst so nicht für möglich gehalten. Zumindest nicht die Ideen, die da offensichtlich wirklich ernst genommen wurden. Da gibt es auch eine ganz gehörige Portion von Esoterik, die da eine Rolle spielt und sehr verschwörungsmythologische Geschichten. Also die haben auch zum Beispiel offenbar daran geglaubt, dass hinter ihnen die sogenannte Allianz steht, die dann irgendwann diese Regierung, die sie für eine Fake-Regierung halten in Deutschland, die irgendwann beseitigt, also die auf ihrer Seite steht. Und selbst wenn dieser Putschversuch nicht so gelingt, wie sie es gerne hätten, dass dann diese Allianz kommen wird und das dann alles irgendwie richtet. Und dann gibt's diese Ideen, dass man mit Sehern zusammenarbeitet und irgendwie pendelt und solche Geschichten. Das ist schon sehr wild, aber ich glaube, wir würden auch anders darüber reden, hätte es nicht gewisse Dinge in den vergangenen Jahren gegeben. Zum Beispiel im August 2020 die Erstürmung der Reichstagstreppen in Berlin bei einer Querdenker-Demo oder auch den Sturm auf das Kapitol in den USA. Das sind ja Zeichen dafür, dass sich eine Szene zusammentut und auch willens ist, das umzusetzen, was da als Gewalt- und Umsturzfantasie so im Raum steht.
Vielen Dank an dieser Stelle, Florian Flade. Nur ganz kurz, ich muss Sie jetzt in die nächste Schalte entlassen, weil Sie hier tatsächlich ja einen Sender nach dem anderen von Ihren Ergebnissen berichten. Vielen Dank an dieser Stelle und ich rede natürlich jetzt auch noch gleich weiter mit Liane Bethnertz über dieses Thema. Jetzt dürfen Sie, Frau Bethnertz.
Ich finde das sehr interessant, das wusste ich bisher nicht. Ich habe zwar jetzt heute Morgen viel dazu recherchiert, aber dass es rein in diese Esoterik-Szene geht, das ist insofern wirklich bemerkenswert und interessant, weil es gibt inzwischen diverse Bücher auch über rechte Esoterik. diese ja, Art rechter Esoterik ist in den letzten Jahren sehr populär geworden. Und insofern ist es dann doch gar nicht so überraschend, dass diese Allianzen da auch zusammenkommen. Also ganz kurz nur, je im Grunde wissenschaftsfreundlicher gerade linke Milieus geworden sind, auch insbesondere die Grünen, sich auch gegen Homöopathie zunehmend stellen, sind viele aus dieser esoterischen Szene gern rechts gewandelt. Und es gibt ein tolles Buch, Rechte Esoterik, des Bayerischen Sektenbeauftragten Matthias Pöhlmann dazu, wo das alles haarklein genau erklärt wird.
Es gibt ja ganz verschiedene Arten, die Ukraine zu unterstützen. Das Kunstmuseum in Basel zum Beispiel stellt jetzt ganz neue Werke aus der Sammlung der Gemäldegalerie in Kiew aus. Das sind 49 Gemälde, die zu Beginn des Kriegs in Sicherheit gebracht worden sind. Und diese Ausstellung ist von Basler und Kiewer Kuratorinnen und Kuratoren gemeinsam erarbeitet worden. Solche Nachrichten geben mir immer ein bisschen Hoffnung, dass eben auch abseits des Krieges gute Dinge passieren, die trotzdem natürlich in Verbindung mit dem Krieg stehen. Frau Bethnartz, wie leicht oder schwer fällt es Ihnen denn, auch auf positive Dinge oder Entwicklungen zu schauen, die rund um die Ukraine passieren?
Also ich bin prinzipiell ein optimistischer Mensch und insofern freue ich mich über alles, was Positives passiert. Ich bin selber in Kontakt mit vielen Leuten, die sich für die Ukraine engagieren und das Beispiel kannte ich jetzt noch nicht, aber das ist erfreulich und man muss positiv bleiben.
Ja, und Sie selbst haben ja auch vorhin schon angedeutet, Sie waren auch in der Ukraine unterwegs und haben jetzt gemeinsam mit der Schriftstellervereinigung Pen Berlin eine Hilfsaktion gestartet. Worum genau geht's da?
Ja, die Idee zu dieser Hilfsaktion hatte der Schriftsteller Ralf Bönd, der auch Mitglied im Pen Berlin ist und mich dann fragt, ob ich Lust habe, das mit zu unterstützen. Und die Aktion besteht daraus, dass wir Spenden sammeln. Wir haben dankenswerterweise diverse Großspenden inzwischen, unter anderem von der Unternehmerfamilie Papa aus Hamburg, der DFB-Stiftung, Egidius Braun und der Reederei Hapag-Lloyd. Pen Berlin hat auch Geld dazu gegeben. Wir bekommen täglich neue Spenden von Privatleuten. Und was wir machen wollen, wir unterstützen die Initiative des aktuellen Friedenspreisträgers des deutschen Buchhandels, Sergi Jardan, der zugleich der eigentlich ja wichtigste ukrainische Schriftsteller aktuell ist. Und er kommt aus Kharkiv, das ist eine Stadt direkt an der russischen Grenze, die sehr früh unter Artilleriebeschuss war, inzwischen aber seit September Gott sei Dank wieder befreit ist. Und dort ist es im Winter sehr, sehr kalt. Die kritische Infrastruktur ist vielfach zerstört, auch nicht nur durch Artillerie, auch durch Raketenangriffe. Und er hat eine Initiative, um dort in der Nachbarschaft zu helfen. Und wir liefern jetzt mindestens 2 Feuerwehrfahrzeuge. Warum Feuerwehrfahrzeuge? Weil Feuerwehrfahrzeuge das liefern können, was im Moment am meisten gebraucht wird, nämlich Trinkwassertanks und Generatoren. Und so dass dann dort, wo diese beiden Autos dann stehen werden, das erleichtert die Logistik vor Ort, wenn man dann weiß, in dem jeweiligen Dorf, wo diese Autos dann hinkommen, gibt es sie und damit gibt es eine verlässliche Anlaufstelle für Strom und Trinkwasser für die Bevölkerung vor Ort.
Das klingt nach großer Solidarität, die Sie auch erleben, eben auch durch Privatmenschen, die sagen, ja, das Projekt finde ich gut, da möchte ich spenden. Es gibt allerdings momentan ja auch die Befürchtung, dass die Solidarität zurückgehen könnte. Also Umfragen zeigen, dass die Zustimmung zum Beispiel zur Aufnahme von Ukrainerinnen und Ukrainern, die geflüchtet sind, ein bisschen sinkt in Deutschland. Es gibt auch die Befürchtung, dass die Sanktionen gegen die russische Wirtschaft hierzulande Auswirkungen haben und damit dann eben auch die Zustimmung zu diesem Instrument der Sanktionen sinkt. Und heute Morgen hatten wir die Sanktionsforscherin Julia Grauvogel im Interview vom GIGA-Institut in Hamburg und die schätzt das so ein.
Problematisch aus meiner Sicht sind 2 Dinge. Zum Ersten wurden anfangs überhöhte Erwartungen an dieses Instrument geweckt. Zum einen darauf hin, wie schnell die Sanktionen wirken, aber auch in Bezug darauf, was sie überhaupt bewirken können. Und wenn sie jetzt nicht so schnell und auch überhaupt nicht in dem Maße, wie das vielleicht in der Bevölkerung erwartet wurde, wirken, dann sinkt natürlich unter Umständen die Bereitschaft, diese Maßnahmen mitzutragen. Und zum anderen ist auch die Durchsetzung ein Problem. Und wenn die Bevölkerung sieht, dass verhältnismäßig kostengünstige Maßnahmen, wie beispielsweise das Festsetzen der Yachten der russischen Oligarchen schon nicht funktioniert, dann sinkt natürlich auch die Bereitschaft, deutlich kostspieligere Maßnahmen, wie beispielsweise das Ölembargo mitzutragen.
Also müssen wir vielleicht auch gerade in der Adventszeit das Solidarischsein nochmal neu einüben?
Ja, guter Punkt, dass Sie die Adventszeit betonen, definitiv. Und Der deutsche Diskurs ist in vielfacher Hinsicht wirklich betrüblich, weil wir von Anfang an dieses Phänomen der offenen Briefe hatten, die Verhandlungen mit Putin forderten und de facto damit zumindest eine Teilkapitulation der Ukraine, typischerweise von Leuten, die noch nie im Land waren, die sich militärisch nicht auskennen. Und Herr Precht und Herr Welzer sind ja nur die Spitze des Eisberges, die aber sehr, sehr viel Raum in Talkshows bekommen haben und im Grunde deren uninformierte Sichtweise als diskursfähig, das ist es ja vielleicht auch, aber zumindest fast eigentlich auf gleiche Stufe gesetzt wurde mit den echten Ukraine-Experten. Und das hat dazu geführt, dass wir hier sinkende Zustimmungsraten zu den Sanktionsmaßnahmen haben. Dann gibt es Querschläger wie den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der ja auch gegen diese Sanktionen ist. Ich würde allerdings der Vorrednerin widersprechen, weil eigentlich nie gesagt wurde, dass Sanktionen von jetzt auf gleich wirken, sondern langsam. Und sie wirken ja. Also Russland muss Flugzeuge ausschlachten, um Ersatzteile zu bekommen, weil Boeing und andere westliche Flugzeugunternehmen eben nichts mehr liefern. Und auch die Rüstungsindustrie in Russland hat erhebliche Probleme, weil teilweise oder nicht nur teilweise, zum auch durchaus signifikanten Teil, die Rüstungsproduktion angewiesen ist auf westliche Komponenten und die werden jetzt nicht mehr geliefert.
Wir fragen unsere Gäste vor der Sendung ja immer, ob sie gerade etwas ganz besonders beschäftigt. Die Publizistin und Juristin Liane Bethnertz ist mein Gast heute Mittag und sie hatte ein Thema, das sie mitgebracht hat. Und zwar, Frau Bethnertz, denken Sie gerade sehr viel über die Debattenkultur nach und wie man es schafft, sich in die Denkwelt des Gegenübers reinzuversetzen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Weil ich mich persönlich, und das meine ich durchaus sehr selbstkritisch, gefragt habe, warum manchmal unnötige Konflikte entstehen und man vorschnell emotional reagiert und sich zu wenig in die Perspektive des Gegenübers hineinversetzt, das in der Situation es vielleicht gar nicht böse gemeint hat, vielleicht schlecht gelaunt war an dem Tag oder warum auch immer so agiert hat. Und dann schaukelt sich sowas relativ schnell hoch. Und ich dachte dann, die bessere Reaktion wäre, einfach nachzufragen, was das soll, statt sich in Vorwürfen zu ergehen. Das passiert ja auch auf Facebook, dann blockt man sich gegenseitig. Und es ist ja sowohl ein privates als auch ein öffentliches Thema, Stichwort Streitkultur. Und nun bin ich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt seit Wochen und habe auch dazu gepostet und war dann beim Kongress des PEN Berlin am letzten Freitag.
Der Schriftstellervereinigung, von der hatten wir es ja gerade schon.
Genau, wo auch unser Projekt vorgestellt wurde. Und dann saß auf einem Podium zur Meinungsfreiheit und Streitkultur der Publizist Jan Fleischauer. Und erzählte dann, er sei verklagt worden und habe dann aber von seinem Anwalt gelernt, dass Gerichte bei mehrdeutigen Äußerungen, hatte etwas getwittert, eigentlich immer davon ausgehen, von der besten Variante für den Beklagten, also sozusagen das Beste annimmt und nicht das Schlechteste, was er gemeint haben könnte. Und dann sagte Fleischauer weiter, das sei doch ein schönes Prinzip und das wäre doch irgendwie gut, wenn das auch gesamtgesellschaftlich so wäre, dass man bei Aussagen, die einen zunächst mal irritieren, zunächst mal die bestmögliche Variante annimmt, anstatt eben sich sofort zu empören. Und das sprach mir so aus der Seele, dass mich das sehr, sehr berührt hat.
Gleichzeitig steckt man ja nicht im Gegenüber drin. Das heißt, wenn eine Aussage getätigt wird, dann weiß ich ja wiederum nicht, wie sie beim Gegenüber ankommt. Und ist es dann wirklich aber die Aufgabe des Gegenübers, die eigene Verletztheit nicht zu äußern im Sinne von, ach, der hat es ja nicht so gemeint? Also das kann ja auch dazu führen, dass Konflikte dann eben nicht ausgetragen werden. Also Konflikte meine ich jetzt im Sinne der Diskussion oder der Diskussion auf Augenhöhe.
Nein, das ist vollkommen richtig. Also runterschlucken ist natürlich auch nicht gut. Aber mein Petitum ist ja zu fragen, wie ist es gemeint? Also es gibt natürlich furchtbare Äußerungen, bei denen klar ist, wie sie gemeint sind. Ich meine einfach nur diese Fälle, in denen man es nicht genau weiß. Und dann kann man ja nachfragen, wie ist das gemeint? Oder wie kommen Sie zu dieser Ansicht? Wie begründen Sie diese Ansicht? Und dann kann gerade auch in aufgeheizten Debatten der Gegenwart, kann es konstruktiver sein.
Sie selber schreiben ja, Sie haben es ja auch schon erwähnt, oft auch ausführliche Texte auf Facebook. Sie twittern auch recht viel. Also das, worüber wir gerade sprechen, findet ja oft auch schriftlich statt. Und Diese Texte, die Sie veröffentlichen, sind ja auch oft tatsächlich sehr emotional und eindringlich geschrieben. Und ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, aber ich habe da schon oft das Gefühl, dass Sie da auch ziemlich viel Wut rauslassen. Werden Sie da künftig was ändern? Weil die Wut muss ja irgendwo hin.
Ich würde nicht sagen, dass ich wütend bin. Also bei der gerade bei der Ukraine-Frage, ich ärgere mich natürlich wirklich über diese komischen Diskursbeiträge. Und das ist, ich würde eher sagen, es ist leidenschaftlich geschrieben. Ich bin aber in Reaktionen, auf Reaktionen, wenn Leute darauf reagieren oder auch wie ich auf Leute reagieren, deutlich milder geworden und frage im Zweifel einfach nach, wie es gemeint ist, oder ich versuche auch, mich auf Diskussionen einzulassen, auch gerade wenn ich sehe, das sehe ich ja auch bei Facebook-Freunden, die dieser Russland-Propaganda anheimfallen, dann doch irgendwie versuchen, behutsam so ein bisschen irgendwie sie davon abzubringen. Aber nee, Wut eigentlich nicht, eher, ich würde eher sagen, Werf und Leidenschaft.
Sie haben ja gerade das Fragen schon angesprochen. Ich glaube auch, dass Fragen dazu führen kann, dass man eben einen Perspektivwechsel hinkriegt. Gleichzeitig finde ich es oft auch nicht leicht, die Waage zu finden zwischen so einem konstruktiven Vermitteln und dem dann doch manchmal notwendigen lauten Machen von einem Punkt, wenn das nötig ist. Also man muss ja auch manchmal auf den Tisch hauen. Und wenn man sich immer vorher erstmal gedanklich stoppt, dann nimmt man ja eine Dynamik und dann ist der Moment ja manchmal auch vorbei, wo man einfach sehr deutlich sagen kann, so bis hierhin und nicht weiter.
Nein, das sage ich ja. Also bei eindeutig schlimmen Äußerungen, also wenn jemand beispielsweise sich jetzt eindeutig rechtsextremistisch positioniert oder antisemitisch, dann ist natürlich Schluss. Mir geht es eigentlich eher um diese Fälle, wo man nicht so genau weiß, wie der andere es jetzt meint, und so ein bisschen aneinander vorbeiredet und am Ende sind dann beide beleidigt und das ist vollkommen destruktiv.
Und merken Sie aber, dass Ihr geändertes Verhalten, Ihre ja, Milde, haben Sie es gerade genannt, etwas verändert? Also wird Ihnen anders begegnet, vielleicht auch gerade im digitalen Raum?
Twitter ist natürlich nach wie vor ein relativ aggressives Medium, aber gerade auf Facebook, also ich habe ja schon immer darauf geachtet, dass da die Diskurse auf meiner Seite einigermaßen friedlich verlaufen, aber ich habe den Eindruck, das ist schon auch nochmal konstruktiver geworden. Also die Leute, die da kommentieren, sind durchaus sehr, sehr heterogen. Aber gehen ganz gut miteinander um. Und wenn jemand etwas schreibt, was ich seltsam finde, dann bin ich tatsächlich jetzt so zunehmend dazu übergegangen, dann im Zweifel eben nachzufragen, anstatt mich sofort irgendwie zu empören.
Heute ist die erste Islamkonferenz unter der neuen Bundesregierung oder genauer mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Die Islamkonferenz an sich gibt es schon seit 2006 und sie soll in Deutschland lebende Musliminnen und Muslime in einen Dialog bringen, untereinander, aber zum Beispiel auch mit kirchlichen und jüdischen Vertretern. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gibt es einen Artikel, der ziemlich über das Format der Islamkonferenz herzieht. Ahmad Mansur hält das Format für verschwunden. Staubt. Stimmen Sie ihm zu, Liane Bethnertz?
Also ich habe diesen Text heute gelesen und ich muss leider sagen, dass Ahmad Mansur aus meiner Sicht den Finger wirklich in die Wunde legt. Im Grunde ist dieses 2006 gestartete Format, das ist ein, ja, man redet, macht ein bisschen Schönwetterparolen, aber die wirklichen Probleme, die sich auch mit dem Islam in Deutschland dies ergeben oder die es gibt, werden im Grunde konsequent ausgeblendet, weil man niemanden verletzen will.
Aber was wäre denn die Alternative? Wenn Sie jetzt sagen, da können Themen nicht zur Sprache kommen, die wichtig sind, ist es denn fair, das Format schon vorher für gescheitert zu erklären? Man kann ja auch nicht alle ausladen und sagen, ja, okay, war jetzt nett, aber wir hätten jetzt hier eh nichts erwartet.
Nein, aber der Sinn und Zweck eines solchen Textes ist es natürlich im Vorfeld dafür zu sorgen, dass es dieses Mal vielleicht besser läuft. Und ich komme ja aus sozusagen einer Kritik von radikalen Christen, von Christen mit Rechtsdrall. Ich kritisiere da stark die Homophobie. Und dann muss man natürlich auch Doppelmoral vermeiden. Und ich kann natürlich nicht sagen, ich kritisiere diese Homophobie bei rechten Christen und gleichzeitig sagen, aber da, wo es sie in bestimmten muslimischen Communities gibt, schaut man weg. Und das ist ja auch einer der Punkte, die Herr Mansur in diesem Text aufbringt, dass die Bundesinnenministerin Frau Faeser bei der Fußball-WM demonstrativ diese One-Love-Binde trägt, aber dieses ganze Thema sexuelle Selbstbestimmung bei der Islamkonferenz vermieden wird und gleichzeitig auch keine wirkliche Auseinandersetzung mit dem politischen Islam stattfindet. Und um da bloß jedes Missverständnis zu vermeiden, ich nehme Muslime bei jeder Gelegenheit in Schutz, es geht ja nur um diese problematischen Tendenzen, die es auch gibt. Das Gros der Muslime ist ist ja nicht so. Aber da, wo es Probleme gibt, dann das sozusagen auszublenden in einem schönen Wetterformat, hilft niemandem.
Aber das Format hat ja jetzt, also Nancy Faeser hält ja um 13 Uhr ihre Rede. Da gucken natürlich auch viele ganz interessiert, ganz gespannt auch hin. Aber woran machen Sie denn fest, dass das ein Schönwetterformat wird?
Naja, daran, dass es das in den letzten Jahren war, das ist ja auch die Kritik von Herrn Mansour. Und es hat sich im Diskurs.
Aber da waren ja andere Personen in Charge, Horst Seehofer.
Ja, gut, also im Idealfall läuft es heute besser. Mal abwarten. Aber man muss sagen, die Debatte, gerade was den politischen Islam angeht, ist nicht wirklich vorangekommen. Ich war vor 2 Jahren selber sehr hoffnungsvoll. Es gab damals bei Spiegel Online Texte von Kevin Kühnert und von Sascha Lobo, die der Linken vorgeworfen haben, dass sie sich mit dem Thema politischer Islam nicht auseinandersetzen, dass sie bei Terroranschlägen im Grunde schweigen und vorschnell auch antimuslimischen Rassismus unterstellen und dass die Linke aber eigentlich aus ihrer Tradition auch der Freiheits, des Kampfes für Freiheit da stärker hinschauen muss. Aber ehrlicherweise, ich habe das damals sogar kommentiert und mich darüber gefreut in der katholischen Zeitung Die Tagespost, aber es ist nicht wirklich was passiert. Und kann ja besser werden, hoffentlich, aber muss auch besser werden.
Obwohl ich schon den Eindruck habe, dass auf möglicherweise problematische Entwicklungen schon geschaut wird. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, die Blaue Moschee in Hamburg, die ist der Sitz des Islamischen Zentrums IZH und dieses Zentrum ist seit Jahren im Blick des Verfassungsschutzes und das IZH gilt eben als Außenposten des iranischen Mullah-Regimes. Und jetzt im November hat der Staat die Zusammenarbeit mit dem IZH auch sehr offiziell beendet. Das heißt, es passiert ja was.
Gut, das ist richtig. Das ist ein positives Beispiel. Es ist ein Anfang, aber es muss noch mehr gemacht werden. Übrigens auch zum Schutz der Muslime, also wirklich dem Gros der Muslime, die völlig unverdächtig ist, solche Tendenzen zu haben. Aber da wäre eine klarere Abgrenzung und dafür könnte ja das Format ein Anfang sein. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil das ist ja auch die Kritik von Ahmad Mansour, eben doch auch wieder Vertreter des politischen Islam mit da sind und man im Zweifel, wie gesagt, niemandem irgendwie auf die Füße treten will.
Wenn es nach Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ginge, dann sollen bald Lehrerinnen und Lehrer Leistungsprämien bekommen. Also mehr Bezahlung, wenn sie sich besonders engagieren. Sie kann das als Bundesministerin natürlich nicht selber entscheiden, sondern nur anregen, weil Bildung ja bekanntermaßen Ländersache ist. Aber ich möchte trotzdem draufschauen auf den Vorschlag, gemeinsam mit meinem Gast, mit der Publizistin und Juristin Liane Bethnaz. Frau Bethnaz, mehr Bezahlung für besonders gute, engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Was halten Sie davon?
Ich verstehe, dass man das macht, weil es einen erheblichen Lehrermangel inzwischen gibt und die Bundesländer versuchen, den Beruf attraktiver zu machen für Leute. Aber also man spricht im Moment sogar von 158.000 fehlenden Lehrern. Das ist schon wirklich viel. Nur das Problem ist, was natürlich mitschwingt, ein bisschen als Subtext, vielleicht gar nicht so gemeint, aber ist, Lehrer sind irgendwie doch ein bisschen faul und wir müssen jetzt genauer hinschauen und die besonders belohnen, die ihren Job gut machen. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich damit habe, zum einen. Und die zweite Frage ist, wer legt denn die Kriterien fest, wer dann jetzt ein besonders engagierter Lehrer ist? Machen das die Schüler? Da spielen dann vielleicht persönliche Animositäten eine Rolle. Machen das Co-Lehrer? Wie soll das dann aussehen? Sitzen die im Unterricht? Also das halte ich für schwierig. Sollte es nur darum gehen, dass jetzt Lehrer, die Zusatzunterricht anbieten, also irgendwelche AGs oder Theater-AGs oder andere Dinge, Sachen, die wirklich objektiv fassbar sind, das fände ich okay. Aber ansonsten glaube ich, ist das klingt gut, aber ist in der Praxis schwer umsetzbar.
Aber gerade solche Feedback-Kriterien, die man, klar, da gebe ich Ihnen recht, erarbeiten müsste, sind ja auch eine Chance, verschiedene Perspektiven einzuholen. Und ich gebe Ihnen recht, es geht ja nicht darum, allen Lehrern zu unterstellen, dass sie schlechte Arbeit machen. Aber wenn man gerade die Chance hat, auch vielleicht eine Schülervertretung mit einzubeziehen, Kriterien zu erarbeiten, die vielleicht aus einer Runde, aus einer AG oder so erarbeitet werden, um zu schauen, was macht denn gute Bildung aus? Was braucht vielleicht auch eine bestimmte Schule an Kriterien, an Engagement? Fehlt da vielleicht eher tatsächlich die Musik, fehlt da was im Sport, fehlt da was in der Mathematik? Das ist ja auch eine große Chance, dann durch dieses Anreizsystem das mal wieder ein bisschen auf den Kopf zu stellen.
Ja, aber wie sollen Schüler, die im Zweifel ja weniger Wissen von der Materie haben, das beurteilen? Also ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Ich hatte einen sehr strengen Mathelehrer, bei dem war das sehr schwierig, gute Noten zu bekommen, jahrelang. Und der war aber fachlich top. Ich hatte dann später einen Mathelehrer, der war in seinen fachlichen Anforderungen geringer. Dadurch hatten dann alle, ich hatte sogar Mathe-LK bei ihm, da bekamen wir dann halt wirklich, es war nicht so schwierig, dann Top-Noten zu bekommen. So, wen finden jetzt die Schüler besser? Den strengen Lehrer, der aber sehr, sehr viel Wissen vermittelt, oder den, natürlich auch in dem Fall, in meinem Fall, sehr guten Lehrer, aber nicht ganz so streng, bei dem man aber bessere Noten bekam. Sehen Sie, was ich meine? Also, das ist schwierig. Ich finde, das genau festzulegen.
Nur glaube ich schon, dass es ja gar nicht immer nur um dieses knallharte, wie viel Stoff schafft jemand geht, sondern eher auch um andere Kompetenzen. Und ich glaube, dafür haben Schülerinnen und Schüler oft auch ein Gefühl, wie viel gibt mir dieser Lehrer auch vielleicht an Lebenseinstellungen mit, an Werkzeugen, wie ich meinen Alltag strukturiere zum Beispiel. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, wir kennen trotzdem auch alle und aus der Schulzeit die Lehrerinnen und Lehrer, die jedes Jahr die gleiche Klassenarbeit schreiben. Und man musste sich nur beim Jahrgang drüber erkundigen, um genau zu wissen, was drankommt.
Nein, das ist vollkommen richtig. Nur auch da ist natürlich wieder die Gefahr der Subjektivität. Welcher Lehrer ist jetzt besonders nett und redet vielleicht auch mal über andere Themen? Und mich stört so ein bisschen daran, dass, wie gesagt, so ein bisschen vermittelt wird wieder, Lehrer sind per se eher faul. Ich kenne durch meine Facebook-Aktivitäten Lehrer und ich weiß, wie engagiert die sind. Ich habe selbst schon Vorträge gehalten an Schulen und ich glaube, man unterstellt diesem Beruf auch wahnsinnig viel fehlendes Engagement. In Wirklichkeit ist das anstrengend. Also ich meine, Sie und ich sind im Prinzip ja mehr oder weniger in unseren Tätigkeiten am Schreibtisch. Es fängt schon damit an, dass der Lehrer die ganze Zeit in Präsenz vor der Klasse steht, austarieren muss, wie nimmt er die Schwächen oder die schwächeren Schüler und die sehr guten Schüler gleichermaßen mit. So, dann geht es nach Hause und es ist ja nicht so, dass die Leute dann frei haben. Dann müssen sie Klassenarbeiten korrigieren. Das sind 30 Mal die gleiche Arbeit. Muss man sich 30 Mal die Mühe machen, das trotzdem irgendwie mit Motivation möglichst genau zu korrigieren. Ich sage das als jemand, der selbst mal an der Uni unterrichtet hat. Ich weiß so ein bisschen, wie das ist. Und es ist mitnichten so, dass das irgendwie ein nicht fordernder Job schon per se ist. Also Sie sehen, ich bin skeptisch, was diese Prämien angeht.
Mit meinem Gast Liane Bethnerz habe ich gemeinsam die Themen dieses Tages geordnet. Frau Bethnerz, vielen Dank für Ihren Besuch. Was steht denn diese Woche bei Ihnen noch so an?
Primär, also erstmal vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Was bei mir ansteht, ich moderiere am 15. in Berlin eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Da wird ein ukrainischer Dokumentarfilm gezeigt und danach gibt es eine Podiumsdiskussion unter anderem mit dem neuen ukrainischen Botschafter. Und neben meinem Hauptjob als Rechtsanwältin ist das, was mich die nächsten Tage, diese Vorbereitung intensiv beschäftigen wird.
Dann wünsche ich gutes Arbeiten, frohes Durchkommen, weil das ist ja manchmal auch ein großer Themenkomplex, den man sich erstmal aneignen muss. Und vielen Dank, dass Sie hier Ihre Perspektiven geteilt haben.
Danke auch nochmals.